Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Katharina Rudolfi und Jennifer Beck.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gesund und bunter. Mein Name ist Katharina Rudolfi und Jennifer Beck sitzt heute wieder mit mir zusammen hier. Und wir haben drei Gäste eingeladen heute. Und zwar ist das einmal der Tim Puffler und die Monika Reidegeld. Und die werden uns gleich etwas über das FASD erzählen. Und den Tim Hübner haben wir heute noch da. Tim, bevor wir einsteigen, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Tim Hübner. Ich bin Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und unter anderem auch FASD-Fachkraft. Jetzt seit fast 3 Jahren hier im Gesundheitsamt tätig im Bereich der frühen Hilfen und ja, darf jetzt hier im Gesundheitsamt das Thema FASD ein bisschen mehr wieder auf die Bühne bringen.
Jetzt haben wir, glaube ich, schon 3-mal FASD gesagt, ohne das vorher zu erklären. Magst du uns vielleicht einmal sagen, was ist das überhaupt, FASD?
Ja, FASD ist die englische Bezeichnung für das fetale Alkoholsyndrom. Im Deutschen kürzen wir das mit FAS ab. FASD bedeutet Fetal Alcohol Spectrum Disorders.
Ah ja, also wenn die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol trinkt, wird dadurch das Baby im Mutterleib geschädigt?
Ja, das muss man definitiv so sagen. Es wird teilweise sogar nur von Frauenärztinnen der Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ein bisschen verharmlost, sage ich jetzt mal, sodass man sagt, ein Glas Rotwein könnte gut für die Durchblutung sein und ähnliches. Man muss hier aber ganz klar sagen, dass jeder Tropfen Alkohol, und das kann auch durch Medikamente oder Süßigkeiten zum Beispiel zugeführt werden, während der Schwangerschaft fatale Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben können.
Welche Auswirkungen kann das denn haben? Also wie zeigt sich das FASD?
Sind in erster Linie Störungen des zentralen Nervensystems. Man muss sich vorstellen, dass das Gehirn des ungeborenen Kindes sich während der gesamten Phase der Schwangerschaft entwickelt. Das heißt, es ist auch von Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende empfänglich für Störungen oder insbesondere das Nervengift Alkohol. Und besonders auffällig sind dann auch Störungen der sogenannten Exekutivfunktionen im Gehirn. Das heißt, diese Menschen, das Tragische an diesem Syndrom ist, dass sie ihr Leben wahrscheinlich niemals unbestimmt und selbstständig leben können. Das sind Verhaltensauffälligkeiten. Bei Kleinkindern sieht man da zum Teil auch noch Auffälligkeiten im Wachstum, im Gesichtsbereich, die am Ende ein bisschen verblassen. Aber die Auswirkungen der alkoholbedingten Schäden sind das ganze Leben sichtbar.
Also ist es eine Behinderung, die tatsächlich ja zu 100% auch vermeidbar ist?
Wahrscheinlich ist es sogar die einzige Behinderung, die zu 100% vermeidbar ist. Kein Schluck Alkohol ist hier ganz klar die Devise während der Schwangerschaft.
Kannst du uns sagen, wie groß ungefähr die Anzahl ist der Kinder, die im Jahr in Deutschland mit dem Syndrom geboren werden?
Das schwankt natürlich immer ein bisschen, weil es bestimmt eine sehr große Dunkelziffer gibt. Aber man geht mittlerweile davon aus, und auch hier sieht man so die Spanne, dass jährlich ungefähr 10.000 bis 15.000 Kinder geboren werden mit alkoholbedingten Geburtsschäden und etwa 2.000 bis 3.000 davon tatsächlich mit dem sogenannten Vollbild. Das heißt, sie haben nicht nur partiell eine Störung der Entwicklung. Und insgesamt sagt man, dass ungefähr 1,6 Millionen Menschen in Deutschland mit dem fetalen Alkoholsyndrom leben. Und da hier ganz wichtig ist, da werden Monika und Tim nachher ja auch noch was bestimmt zu sagen, dass es eine frühzeitige Diagnostik gibt. Die bekommt man natürlich am besten, wenn die Mutter die Alkoholexposition, also den Konsum während der Schwangerschaft, auch zugibt. Das ist allerdings so sehr von Scham auch besetzt, dass es da auch unheimlich schwierig ist. Und wir müssen auch ganz klar sagen, dass das hier auch jede Frau treffen kann in der Schwangerschaft. Nicht unbedingt alkoholkranke Frauen, sondern auch schon das Unwissen der Schwangerschaft beispielsweise kann dazu führen, dass Alkohol konsumiert wird und irreparable Schäden beim ungeborenen Kind entstehen.
Welche Hilfeangebote gibt es hier vor Ort in Dortmund?
Es gibt insgesamt sehr wenig Angebote, was schon die Diagnostik betrifft in Deutschland. Hier in Dortmund haben wir das Sozialpädiatrische Zentrum hier in der Kinderklinik. Wir haben auch das SPZ in Unna, was mittlerweile Diagnostiken vornimmt. Ansonsten müssen die Menschen schon mit großen Wartezeiten rechnen und auch schon ein bisschen Wege in Kauf nehmen, um sich überhaupt eine Diagnostik zu holen. Wenn die Diagnostik steht, gibt es viele unterschiedliche Hilfeangebote zur Teilhabe der Menschen, die sich aber erst erhalten, wenn es die Diagnostik halt gibt.
Ein großer Teil deiner Arbeit hier im Gesundheitsamt ist ja auch die Aufklärung und die Prävention über FASD. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was das Gesundheitsamt da unternimmt?
Das Gesundheitsamt hat auch schon vor meiner Zeit in den letzten Jahren beispielsweise eine Kampagne zum Thema FASD gestartet. Es war die sogenannte Stadtbahnaktion. Das heißt, hier sind im Dortmunder Stadtgebiet Stadtbahnen gefahren, die auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Es gab einen Fachtag in der Vergangenheit vom Gesundheitsamt organisiert zum Thema FASD. Es gibt die Wanderausstellung Zero, kein Schluck, kein Alkohol, initiiert vom FASD-Netzwerk Nordbayern. Die Ausstellung war hier in Dortmund auch schon im Gesundheitsamt zu Gast und wird auch dieses Jahr im Rahmen der Aktionswoche Sucht hat immer eine Geschichte auch wieder im Gesundheitsamt zu Gast sein. Insgesamt bemühen wir uns auch zukünftig, Mitarbeiterinnen hier im Gesundheitsamt für das Thema zu sensibilisieren in Form von Impulsvorträgen und Kurzschulungen.
Ihr seid in einer ganz besonderen Konstellation heute hier. Vielleicht beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung. Tim, kannst du anfangen?
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Tim Puffler. Ich bin 45 Jahre alt und ich habe das fetale Alkoholsyndrom. Das habe ich erst recht spät mit 32 meine Diagnose bekommen und da ist einiges in meinem Leben passiert.
Mein Name ist Monika Reidegeld. Ich bin die Adoptivmutter von Tim, obwohl Tim das nicht gerne hört, Adoptivmutter, weil für ihn bin ich die Mutter. Aber ich muss das immer dazu sagen, weil die Leute sonst denken, ich habe Alkohol getrunken. Und dann müsste ich natürlich ganz andere Erklärungen abgeben. Ich bin 74 Jahre alt und ich komme aus Recklinghausen.
Ja. Dankeschön. Tim, du hast gerade schon angesprochen, für dich hat sich mit der Diagnose dein Leben ganz verändert. Was war anders auf einmal?
Ja, ich habe die Diagnose 2012 bekommen, da war ich 32 und für mich war das ein Tag der Erleichterung. Also ich war in Berlin bei Professor Spohr, das war damals die einzige Diagnosestelle, die es in Deutschland gab. Und den schönsten Satz, den er zu mir gesagt hat, ist, dass ich keine Schuld habe, weil ich nämlich vorher immer geglaubt habe, dass das alles meine Schuld ist.
Du hast jetzt gesagt, das alles wäre deine Schuld. Was meinst du damit?
Ja, also fing schon in der Grundschule an, da hatte ich einen sehr strengen Lehrer. Und halt in der Grundschule sind so die ersten Schwierigkeiten aufgetreten, so mit Mathe. Und da kam ich nie mit. Da waren immer alle anderen schneller als ich. Und ich war so der Erste, der immer dachte so, ich verstehe das nicht. Und ich musste das dann zu Hause mit meinen Eltern dann immer nachholen. Und die haben natürlich auch nicht verstanden, warum ich das nicht verstanden habe.
Wie war das für dich? Ich habe schon kurz nachdem wir Tim abgeholt hatten, gemerkt, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und zwar habe ich das daran gemerkt, ich habe ja noch ein älteres Kind und der Tim hat im Gegensatz zum Stefan mich nie angeguckt. Wenn man also ein Kind auf dem Wickeltisch hat, dann macht man ja immer ein bisschen Heiterteil und Duzi-Duzi, ne? Und er drehte immer den Kopf weg. Und da war ich ziemlich verstört und auch traurig, weil die Beziehung sich nicht so rausgebildet hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war es also so, dass ich bin mit ihm zum Babytreff gefahren, in diese PKIP-Gruppen, die es damals gab. Und er war immer der Letzte, der irgendwie was konnte, krabbeln, drehen und so weiter und so fort. Und dann habe ich, als der Tim so ungefähr 2 Jahre war, habe ich einen Termin gemacht in der Kinderklinik in Gelsenkirchen und wollte ihn mal durchchecken lassen. Das dauerte 3 Tage. Und dann gab es da unterschiedliche Untersuchungen und bei der Abschlussuntersuchung hat der entsprechende Kinderarzt mir dann gesagt, dass der Verdacht auf Alkoholembryopathie besteht. So hieß das damals. Und als ich ihn gefragt habe, was man denn da machen kann, sagte er dann, ja, gar nichts. Irgendwann wird der mal stehen bleiben in seiner Entwicklung und mit der Diagnose wurde ich dann entlassen. Und ich finde, das ist eigentlich verantwortungslos, aber der Arzt wusste mehr damals auch nicht. Und ich habe dann immer geguckt, ja, wann bleibt der denn jetzt stehen? Und das ist ja so nie passiert. Aber wenn ich diese Verdachtsdiagnose nicht bekommen hätte, würde ich, glaube ich, heute noch rumrätseln, warum der Tim sich so anders verhält als jemand, der auch schon 45 ist. Und dann wäre ich auch nie auf den Gedanken gekommen, nochmal eine vernünftige Diagnose erstellen zu lassen, als er 32 war. Ja, und konkret kann ich sagen, so in der Schule, natürlich habe ich gemerkt, so diese ganzen Lernschwierigkeiten, das war ja nicht nur Mathe, ihm fiel eigentlich alles immer aus dem Kopf. Und das war extrem anstrengend.
Also das heißt, ihr hattet während dieser ganzen Spanne von der ersten Untersuchung in der Kinderklinik mit 2 Jahren bis zur Diagnose bis 32, 30 Jahre dazwischen,
ja.
Gab es für euch irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten?
Nein, wir hatten gar keine Hilfen, schon alleine deshalb, weil wir ja gar nicht wussten, welche Hilfe wir bekommen können. Beim heutigen Stand kann man da sicherlich einiges an Hilfen bekommen. Aber die haben Tim und ich dann erst bekommen, als die Diagnose feststand.
So wie ich es jetzt verstanden habe, gab es aber einen Kindergartenbesuch und es gab die Grundschule für dich, Tim. Dann ja. Eine weiterführende Schule, durch die du dich durchgekämpft hast.
Ja, genau. Also die Grundschulzeit war halt sehr schwierig. Dann habe ich auch noch mal eine Klasse wiederholt, weil ich sitzen geblieben bin. Und genau, und dann bin ich auf die weiterführende Schule, auf eine Gesamtschule in Gelsenkirchen gewechselt. Und da war es dann komplett anders. Also die haben sich schon ganz anders um mich gekümmert. Also da gab es zwar auch noch keine Diagnose, aber die waren vom Wesen her halt, die konnten sich viel mehr auf die Leute einlassen und ich habe dann hinterher eine Fachoberschulreife auch bekommen.
Sag mal, wie wirkt sich denn heute noch deine FASD aus?
Ich merke das zum Beispiel, dass ich mich nicht lange auf eine Sache konzentrieren kann. Ich kann mich auf Sachen konzentrieren, die ich gerne mache, da funktioniert das. Aber es gibt dann so Sachen, die ich nicht gerne mache. Haushalt fällt mir relativ schwer. Mit Geld habe ich sehr große Probleme. Also mir wird das Geld 2x die Woche eingeteilt. Aber das ist halt ein typisches Merkmal von FASD, dass die meisten nicht mit Geld umgehen können. Also ich habe auch Schulden mal gehabt eine Zeit lang. Ich war in einer Privatinsolvenz. Bei mir lief schon mit Geld immer alles schief. Daran merke ich das.
Du lebst eigenständig.
Richtig.
Mit Unterstützung.
Seit der Diagnose habe ich einen gesetzlichen Betreuer und der kümmert sich dann um meine Finanzen, Wohnungsangelegenheiten und Post. Und genau, dann habe ich ambulantes betreutes Wohnen von der Caritas. Die sehe ich 2x die Woche. Mit der gehe ich zum Beispiel einkaufen. Die teilt mir mein Geld ein. Und genau, Arztbesuche etc. Ich bin jetzt seit 2014 im Sozialwerk St. Georg in Gelsenkirchen in einer Tagstruktur und habe jetzt gewechselt in den Startblock. Das ist eine berufsvorbereitende Maßnahme und die soll mich dann dazu führen, dass ich mich dann irgendwann vom Sozialwerk verabschiede und sage, so, ich habe jetzt eine eigene Arbeit und kann davon leben und brauche das nicht mehr. Das ist jetzt das Ziel.
Also eine berufliche eigene Perspektive schafft das.
Richtig.
Mhm. Und wie sieht so deine Freizeit aus? Was machst du da so?
Ja, meine Freizeit sieht so aus, dass ich gerne zum Beispiel Fahrrad fahre. Aber ich habe innerhalb der Tagesstruktur habe ich ein Angebot damals bekommen, 2016, fürs Impro-Theater. Ein inklusives Theater, da sind wir auch einmalig in Gelsenkirchen mit. Da spielen dann Nichtbehinderte mit behinderten Menschen zusammen. Und das mache ich jetzt seit 2016. Und wir haben auch regelmäßig Auftritte und da blühe ich total bei auf. Und wir sind auch richtig gut und beliebt auch.
Kann man das denn auch mal sehen?
Also wir haben jetzt leider keine Internetseite oder sowas.
Hat die Gruppe einen Namen vielleicht?
Inklo Impro.
Ah, okay.
Genau.
Vielleicht finden wir es ja da.
Das hört sich nach einem unterstützten, aber einem sehr eigenständigen Leben an für dich. Das finde ich wunderbar.
Das war vor der Diagnose ja nicht so möglich, genau, richtig. Genau. Ich sage das immer, dass ich so 2 Leben habe. Ich habe ein Leben vor der Diagnose, was relativ schlecht war und das neue Leben seit 2012 ist dann ganz anders.
Und über das Leben, was du führst, habt ihr ja zusammen auch ein Buch geschrieben. Das heißt Tim, ein Leben mit FASD.
Also als wir aus der Charité gekommen sind, hat Tim mich angeguckt und hat gesagt, so, und jetzt will ich aufklären. Das weiß ja irgendwie keiner, dass es dieses fetale Alkoholsyndrom gibt. Und dann gab es so mehrere Versuche, wie ich das verfassen wollte. Und Tim sagte dann, nehmen wir mal, das stimmt aber gar nicht, was du da geschrieben hast. Und dann ist mir klar geworden, er hat ja ganz andere Erinnerungen daran. Und dann habe ich einfach gesagt, dann erzähl mal, wie das aus deiner Sicht war. Und dann habe ich das mitgeschrieben. Und dann haben wir das so gegenübergestellt. Und das ist eben das Besondere an dem Buch, weil es eben nicht nur beschreibt, wie schlimm das alles ist für Eltern und sonstige Betroffene, sondern auch so, finde ich, erhält, wie er sich dabei gefühlt hat, ne? Oder auch jetzt noch fühlt. Der Tippgeber ist immer er.
Nee, das war auch meine Idee, weil ich habe dann die ersten Sachen gelesen und dann sofort gesagt, so, ich habe die Situation ganz anders im Kopf. Und dann war meine Idee zu sagen, okay, du schreibst eine Seite und ich antworte darauf. So war mein Gedanke, dass man so die Sicht von meiner Mutter hat und dann meine Sicht. Bei Lesungen gibt's kurz vorm Schluss immer einen Part, wo meine Mutter mal in der Kur war und ich alleine war. Und da werden ganz deutlich die Unterschiede.
Dann bin ich nach Hause gekommen und er hat sich auch sehr gefreut, hat mir Blumen auf den Tisch gestellt und fand ich total schön und ich habe mich auch gefreut. Und dann habe ich so gerochen und dachte, ja, was riecht denn hier so streng, ne? Und ja, ich riech nichts. Ja, und das Rätsels Lösung war dann, er hatte die Katzentoilette nicht sauber gemacht. Und Katzen suchen sich ja dann irgendwie einen anderen Ort. Und das war mein Berberteppich. Der war dann ganz gelb und der stank. Und ja, dann war es ganz schnell vorbei mit meiner Freude. Dann habe ich nur noch rumgeschrien. Und er hat überhaupt nicht verstanden, was ich wollte von ihm. Und er sagte dann nur so ganz verzweifelt, und das finde ich also ein bisschen tragikomisch, aber ich habe mir doch Mühe gegeben. Und das hatte er in seiner Welt wirklich, ne? Also das war schon schwierig und war sehr erschöpfend.
Ich frage mich die ganze Zeit, einmal, woher haben Sie die ganze Kraft? Und ich finde, Sie haben ein unglaublich liebevolles Verhältnis zueinander. Und das ist total schön.
Ja, das ist jetzt auch so. Und die Zeit überstanden habe ich eigentlich nur, weil ich den Tim einfach liebe. Ganz einfach. Ja. Ne? Also diese Wut, die war ja nur so vordergründig. Also eigentlich hatte da ja meine Verzweiflung hintergesteckt. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, so, ich mache jetzt erstmal nur Sachen mit ihm, die schön sind. Und dann haben wir ganz viele Fahrradtouren gemacht und dann hatte sich das geglättet. Ja, und dadurch, dass wir jetzt mit dem Buch unterwegs sind, habe ich häufig das Gefühl, das ist eher so partnerschaftlich. Ne? Und was ich sagen muss, jetzt bin ich in dem Alter, wo ich manchmal was vergesse. Also Vergesslichkeit ist ja auch ein typisches Zeichen von fetalem Alkoholsyndrom. Aber es ist in letzter Zeit häufiger schon mal vorgekommen, dass ich den Tim gefragt habe, sag mal, wie war das denn eigentlich nochmal? Und meistens weiß er das, aber ich kann mich da echt auf ihn verlassen. Das finde ich schön.
Und ich bin da natürlich sehr stolz drauf. Als das Buch kam, als ich das erste Mal in der Hand hatte, das war schon was sehr Besonderes. Da bin ich heute noch stolz drauf. Bisher haben wir noch das Alleinstellungsmerkmal. Aber ich würde gerne schon, dass da irgendwie in Zukunft mal mehr Betroffene mit den Geschichten mehr an die Öffentlichkeit gehen, weil wir brauchen das unbedingt. Das ist halt sehr wichtig.
Ja, wir sind euch auch super dankbar dafür, dass ihr uns die Geschichte erzählt und dass wir darüber mehr erfahren können. Ich habe mich gefragt, dein Leben oder euer beider Leben wäre ja anders verlaufen, wenn die Mutter damals keinen Alkohol in der Schwangerschaft getrunken hätte. Habt ihr da jemals so, dass ihr Vorwürfe macht?
Also ich jedenfalls nicht, weil erstmal zu dem Zeitpunkt hat das keiner gewusst, aber mir hätte das nämlich auch passieren können. Ich habe ja auch lange versucht, schwanger zu werden. Ich habe darüber auch nichts gewusst und ich kann mich erinnern, dass es eine lustige Karnevalsfeier gab. Und zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, 2 Wochen drüber. Und ich habe dann da am Tisch gesessen und gedacht, das wird ja wohl nicht schädlich sein, wenn du jetzt wirklich schwanger bist. Die Botschaft möchte ich einfach mitgeben. Vor allen Dingen, dass es auch nicht unbedingt Alkoholikerinnen sind, die geschädigte Kinder zur Welt bringen, sondern auch Frauen, die nicht wissen, dass sie schwanger sind, auch Frauen, die alkoholische Medikamente zu sich genommen haben oder alkoholisches Konfekt. Und was die Frau Dr. Landgraf letztens nochmal gesagt hat, es gibt auch Frauen, denen gesagt wird, sie können keine Kinder kriegen. Ja, und die sind dann natürlich besonders gefährdet, weil die sich ja völlig arglos ein Bier oder einen Wein gönnen und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Also ich verurteile die nicht, weiß nicht, wie es dir geht, Tim.
So nach der Diagnose hatte ich schon so ein Gefühl von, ja, die hat mir mein Leben versaut. So, hätte sie das mal nicht gemacht und ich hätte auch gerne gefragt, warum sie das gemacht hat. Aber da ist es ja nicht so gekommen.
Ja, danke, dass ihr das so ehrlich auch beantwortet habt.
Wir bedanken uns bei dir, Tim.
Bitte schön.
Für deine ehrliche Auskunft und danke auch Monika. Danke. Und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg bei eurer Aufklärungsarbeit, die sehr, sehr wichtig ist.
Ja, danke für die Einladung.
Danke.